Und mir gefällt auch das Wort reanimieren, das heißt, es ist noch nicht tot.
Das ist eine Trägerrakete der österreichischen Kulinarik.
Ich bin der Wolfi, gell? Nichts gegen Sushi, aber ich gehe nicht in Kärnten Sushi essen. Im Prinzip geht es einmal um die lokale Küche. Wir haben eine große kulinarische Vielfalt. Wir sind kreative Menschen, gerade in unserem Heimatland Kärnten. Ich glaube, dass in Kärnten viel mehr gehen würde. Na, das Konzept musst du fördern, nicht das Gasthaus. Also ich bin sehr optimistisch, was den Kärntner Wein anbelangt.
Sie kommen. Vulgo Decadenz.
Ein Bauer, ein Koch, viele Geschichten.
Gemeinsam kämpfen sie gegen den schlechten Geschmack.
Ja, grüß dich, Herr Greiner.
Grüß dich, Herr Kerschbaumer.
Du zitterst heute ein bisschen, kommt mir vor,
gell? Nein, ich Hochachtung. Bin nicht nervös, aber ich hoffe, dass einfach für alle Seiten alles passt.
Ja, ich glaube, wir haben heute eine richtige Größe der österreichischen Kulinarik. Der Klaus Buttenhauser sagt, das ist eine Trägerrakete der österreichischen Kulinarik.
Ja.
Falstaff-Magazin. Was ist da mit dem Wein?
Naja, erstens einmal, er hat Falstaff übernommen und hat dann als Herausgeber fungiert und hat aus Falstaff das gemacht, was wir heute kennen. Und nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern ist zum erfolgreichsten Gourmet- und Kulinarik-Magazin im deutschsprachigen Raum gemacht und mittlerweile Italien, Deutschland, der ganze skandinavische Raum ist jetzt 2025 dazugekommen. Auch die baltischen Staaten oder zumindest ein Teil. Also erstens das, zweitens hat er damals maßgebend zum Image beigetragen, also zur Verbesserung, als Österreich den Wein- und Glykolskandal.
Ja, und da hat er mal was Sympathisches gesagt. Er hat gesagt, die Deutschen waren schuld.
Das hören bitte alle im Podcast. Er hat gesagt, das waren wieder mal Deutschen, ja,
genau,
die waren
schuld. Ja. Also entschuldigen haben wir schon. Du hast ein bisschen mehr auf der kulinarischen Agenda. Ich bin, wie du weißt, ein sehr politischer Mensch. Ne?
Das tut uns zwei, das teilen wir uns schön auf. Ein bisschen politisch, ich das Kulinarische und du, ja.
Beides. Und da habe ich ihn echt immer wieder am Radar als Politikberater, Unternehmensberater und auch was er sagt letztens in der Diskussion, was ich gesehen habe, sehr interessante Ansätze. Also ich freue mich wirklich, danke, dass du das eingefädelt hast, dass ich da dabei sein darf, weil ich zitter schon ein bisschen. Also ich finde, das ist jetzt eine Nummer in unserem Würstel-Podcast.
Ja, aber du wirst sehen, so ein sympathischer und souveräner Mensch. Ja, aber du kannst schon ein bisschen zittern auch, das
genau,
schadet ja da nichts.
Und Würstel-Podcast habe ich jetzt gesagt. Der Lukas Matz, wo wir jetzt gerade vor kurzem waren, der hat auf die Praline, was er geschrieben hat, er gesagt, vom letzten Arschlochbeißel.
Ja, ich weiß eh. Das sollte man sich auch einmal anschauen.
Also um
Rats und Zorn, da machen wir vielleicht einmal eine eigene Geschichte draus. Das war schon auch sehr interessant.
Ja, sehr interessant, das war mega.
Aber das war mega.
Da sind wir nicht immer einer Meinung. Ja, ich würde sagen, Bühne frei, wir freuen uns jetzt wirklich schon. Wir sind im Hotelzimmer von Bulfara in Backlenkirchheim und der hat gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen wie in einem Agentenfilm und mit den Ledersesseln und so
da
ein bisschen ein
separates Schiebetür. Da drüben sind die Betten, die sind als Ablage nur da und wir sitzen hinten am Sofa und warten auf unseren Gast.
Genau, also wir schieben die Türe auf und freuen uns auf, du musst das auch sagen, auf den Herrn.
Er mag es zwar nicht, aber ich sage es dazu, weil es korrekt ist, Professor Wolfgang Rosa.
Genau, und mein Ziel ist, dass er mir das Tuba dann bietet, weil ich bin mit einem Persi und
du
das wird so bleiben.
Du musst ein bisschen arbeiten dafür.
Das Ziel ist, wenn er dann irgendwann sagt, außerdem, ich bin der Wolfi.
Ja, schauen wir mal.
Ja, für mich ist es eine besondere Ehre, einen richtigen Kärntner, einen eingeborenen Kärntner da heute zu haben vom Bezirk. Gebürtig Spital, genau, ja. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, haben wir schon im Intro gesagt, dass man ein bisschen zittern hätte, so eine Koryphäe und so eine Größe der österreichischen Kulinarik da zu haben. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und habe dann gesagt, naja, wie schneidet Falstaff oder wie ist ein Falstaff eigentlich so in der österreichischen Kulinarik? Und ein sehr guter Freund oder mit dem ich mich immer wieder bespricht, ist der Klaus Buttenhauser und der hat gesagt, das ist die Kulinarik kulinarische Trägerrakete in Österreich. Und ja, aber begrüßen musst du fast du, weil du hast das aufgerissen und das gefällt mir, dass ich da dabei sein darf heute.
Ja, Kerschbaumer, schön, dass wir es geschafft haben vor allem. Also ich kenne ihn seit einem ganz besonderen Termin, nämlich mein Mentor, der Peter Lexe, als legendärer Kuchelmaster auch von der Kleinen Zeitung, damals den Professortitel verliehen bekommen hat. Da hat er die Laudatio gehalten. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Dann wieder bei der Falstaff Weißweingala, wo ich ihm einen gemeinsamen guten Freund vorgestellt habe, den Dieter Kronzucker, Fernsehjournalist, eben sehr bekannt auch aus Deutschland. Und dann haben wir uns wieder eine Zeit lang nicht gehört. Und ich glaube, das Spannende ist, er ist Unternehmensberater, auch für Politik, für Medien. Er hat irgendwann Falstaff übernommen, aber ich glaube, Falstaff natürlich auch maßgeblich geprägt, seitdem auch Herausgeber. Aber glaube, Falstaff müssen wir gar nicht so erklären heute. Etwas Spannendes, was ich erfahren habe, ist, er war maßgeblich beteiligt am Image-Wiederaufbau beim österreichischen Weinskandal, nämlich nach diesem Glykol-Skandal. Und das habe ich total spannend gefunden. Und über das könnte man heute auch ein bisschen plaudern, würde ich sagen. Und ich freue mich, dass er da ist. Wolfi, servus, Professor Wolfgang Rosa.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, den Professor ganz klar weglassen. Ich bin sehr glücklich, im Spital wieder mal zu sein und heute in Bad Kleinkirchheim. Also danke auch für die Einladung. Bin eh viel zu selten in Kärnten. Ja, in der Tat, gleich zur Frage. Der Weinskandal, das war mein schönster PR-Job in meinem Leben, weil ich habe fürs Weintrinken viel Geld bezahlt bekommen. Genau, da hast du richtig angefangen. Es ging damals ich erinnere mich noch ganz genau, es war ja eigentlich ein Glykol-Skandal, sprich ein Süßweinskandal. Und schuld waren natürlich die Deutschen, weil die Deutschen wollten zu viel Süßwein aus Österreich, billigen Süßwein aus Österreich haben. Und so viel konnten die Burgenländer gar nicht produzieren im Seewinkel unten, wie die Deutschen Süßwein trinken wollten. Und dann ist irgendein Findiger auf die Idee gekommen, da gibt es ein Frostschutzmittel namens Glykol, das ist eigentlich gar nicht giftig, wenn man zu viel trinkt davon. Und das passt also herrlich zum Wein. Übrigens muss ich bei der Gelegenheit sagen, die wenigsten wissen, wie dieser Skandal aufgeflogen ist. Der ist nämlich aufgeflogen bei einer Betriebsprüfung von einem Steuerbeamten bei einer Großdrogerie in Wien. Neubers Enkel hat das geheißen. Wenn man von Wien aus rausfährt in den Westen, auf der rechten Seite gibt es heute noch. Und der Steuerprüfer hat gesagt, Herrn, Sie liefern da Tonnen Frostschutzmittel in Südburgenland, da ist doch nie ein Frost unten. Das wird man doch auf der Straße auftragen. Was machen Sie da? Dann ist er ins Stottern gekommen. Dann hat er irgendwie geahnt, da ist was mit dem Wein, weil es haben nämlich alle Weinbauern waren, die Bezieher. Mhm. Und dann hat er den Kellereinspektor beauftragt und gesagt, schau mal, ob die da Glykol verwenden. Und dann hat er in der Tat Proben gezogen und jeder zweite Weinbauer im Südburgenland Süßwein Bauer hat Glykol verwendet und so ist der Glykol-Skandal entstanden und dann wollte niemand mehr österreichischen Wein trinken. Mhm. Das ist also klassisch. Also österreichischer Wein war vergiftet. Ja? Also egal ob Rotwein, Weißwein oder Süßwein, den Rotwein weiß man es ja nicht betroffen, nur den Süßwein, aber das war natürlich dieses katastrophale Image, hat alle mit in den Keller gezogen. Interessanterweise haben damals die ganzen ausländischen Korrespondenten in Österreich von L'Agence France-Presse, von der Bild-Zeitung, von Corriere della Sierra, die haben Riesengeschichten gemacht, weil es war nie was über Österreich zu berichten. Jetzt haben die Geschichte aufgebauscht. Okay. Zur gleichen Zeit war in Italien ein Methylalkoholskandal mit 40 Toten.
Ja, ich würde nämlich gerade fragen,
waren zehn Zeiler. Und dieser Methylalkoholskandal war wirklich schlimmer. Also
da sind die Leute gestorben. Ja.
Vom Glykol-Skandal ist ja kein einziger gestorben, es gab wirklich nichts. Aber es war der Skandal da. Und dann hat der Weinwirtschaftsfonds gefunden, wir brauchen jetzt Marketing. Sie konnten es nicht einmal richtig aussprechen, also nicht Marketing. Sondern wir brauchen jetzt Marketing. Und so ist die Wein-Marketing-Gesellschaft entstanden, also Wein-Marketing-Gesellschaft. Und wir haben uns damals beworben mit meiner damaligen PR-Agentur, der Publico. Und ich hab, es war so emotional, ich wollte das unbedingt gewinnen. Und wir haben es deshalb auch so gewonnen, weil ich so emotional war, glaube ich. Und wir haben 8 Jahre lang den Imagewiederaufbau des österreichischen Weins gemacht. Ich habe 4 Geschäftsführer überlebt. Alle 2 Jahre hat es einen neuen Geschäftsführer gegeben.
Ach, sehr was.
Das war wirklich, also ja. Da ist Rambazamba gelaufen. Und es war ein ganz herrlicher Slogan, also von der Quantität zur Qualität. Und wir haben etwas gemacht, was man in der Kommunikation eigentlich gar nicht machen darf, nämlich eine Lernkampagne. Also sozusagen mit erhobenem Zeigefinger den Menschen zu sagen, weißt du überhaupt, welche Sorten Wein es gibt? Weil damals konnten die Leute gerade unterscheiden, der Ochtel Weiß und der Ochtel Rot. Es hat nie geheißen, ein Riesling oder ein Weißburgunder oder ein Grüne Veltliner. Bei uns in Österreich. Ja. Aber international schon gar nicht. Also man hat die Sorten nicht gekannt. Ja.
Und es gab nur Rot und Weiß.
Doppeliter. Der Doppler war also nicht die elegante Magnum wie aus Frankreich, genau. Sondern der Doppler halt. Ja, und dann wurde an der Schank irgendwie zusammen. So. Und diese Kampagne, also wir hatten damals mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet, hatte eben zum Sukkus, zum Inhalt, wir lernen den Österreichern, Wein zu trinken.
Wahnsinn.
Ist doch ein schöner
Ansatz. Das war Wahnsinn. Ich bin hinausgefahren zu den Winzern. Die Winzer haben so kleine Ochtelglaseln gehabt und habe den alten Riedl angerufen und gesagt, Herr Professor Riedl, wir brauchen Riedlgläser für die Winzer. Ja, Sie müssen jetzt jeden Winzer eine gratis Ausstattung von Riedlgläsern machen und dann stellen Sie in einen Kühlschrank hin oder an einen Verkaufsschrank, die verkaufen dann ihre Gläser. Alles passiert. Der hat das gemacht. Wahnsinn. Die haben alle, und so haben die Winzer begonnen, aus Riedlgläsern auszuschenken. Ich kann mich noch erinnern, da haben sie Wurstbrote mit Mayonnaise gehabt, habe gesagt, das tut jetzt einmal weg, trockene Brote isst man da dazu und so weiter. Mhm. Also wir haben die Winzer geschult, wie man Weinverkostungen macht, der Hofverkauf war damals sehr wichtig. Und dann haben wir die Konsumenten geschult über Werbung, über PR, Marketing und so weiter, dass es eben noch was anderes als Wein und Rot- und Weißwein gibt, dass es eben diese Sorten gibt. Und dass es andere Qualitäten gibt, verschiedene Qualitäten. Und die Leute haben das aufgesaugt wie einen Schwamm, waren echt interessiert dran und dann hat sich eben ergeben, je mehr man über ein Produkt weiß, desto mehr schaust du auf die Qualität, desto eher bist du bereit, einen besseren Preis mehr zu zahlen. Und super. Das war das österreichische Weinwunder. Das österreichische Weinwunder war, dass die Leute bereit waren, auf Qualität zu achten, einen besseren Preis zu bezahlen und damit war der Winzer auch wieder in der Lage, besser zu produzieren.
Zu investieren und sich zu spezialisieren.
Und das war das österreichische Weinwunder. Deshalb haben wir heute einen wirklich sehr qualitativ hochstehenden Wein in Österreich, eine hohe Weinproduktion, qualitative Weinproduktion, keine Massenweinproduktion. Und das rettet uns auch jetzt in Zeiten, wo ja immer weniger Wein konsumiert wird, dass die Leute da trotzdem ihr Geld verdienen, weil die Leute mehr ausgeben für den Wein. Sie trinken zwar weniger, zahlen aber halt 2-3 Euro mehr.
Aber Wolfi, warst du in der Thematik, in der Materie Wein damals schon so verankert oder hast du dir da dann auch Experten aus allen Richtlinien, um Winzer zu schulen, um Gastronomie zu schulen, geholt?
Also als wir den Etat damals gewonnen haben, also die Kampagne, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt von Wein. Also ich habe nur gewusst, also das muss man anders angehen. Und habe dann aber sehr schnell gelernt, also mit jedem Winzertermin habe ich was gelernt. Also ich werde noch nie vergessen, da war ein burgenländischer Winzer und der hat dann einen guten Rotwein gemacht. Und dann habe ich gefragt, na, mit welchem Wein in der Welt würdest du dich vergleichen? Sagt er, schon mit den Franzosen. Sag ich, aha, und wo? Sagt er, Lafite Rothschild. Ich habe keine Ahnung gehabt, was Lafite Rothschild ist. Bin sofort in die Winothek St. Stephan hinterm Stephansplatz in Wien gegangen, haben mir meine erste Flasche Lafite Rothschild gekauft, die hat damals 50 Euro gekostet oder sowas. Oder weiß ich nicht, 500 Schilling, also ein Wahnsinnspreis. Ja. Und dann habe ich den gekostet und dann sein Burgenländer, habe ich gedacht, der spinnt. Ja. Also der hat einen Vogel, das gibt es ja nicht. Das ist ja völlig andere Welt. Und so bin ich nach und nach zum Wein gekommen und mich natürlich sehr dafür interessiert und bin natürlich ein Weinliebhaber geworden. Also ich sammle Weine sehr gezielt, sehr viel Frankreich auch. Und ist mein Leben. Also wenn mir irgendwann einmal ein Arzt sagt, ich darf das und das nicht mehr essen, ich darf das und das nicht mehr tun und ich darf keinen Wein mehr trinken, dann sage ich, alles andere können Sie mir verbieten, aber den Wein nicht mehr weiter trinken.
Das finden wir sympathisch.
Genau, wir haben heute zwei besondere Flaschen aus Kärnten mitgebracht, das können wir uns nachher anschauen.
Wir machen es dann noch kurz vor Ende auf.
Genau, vielleicht. Probieren's. Genau. Was mich interessiert, ein Slogan würde mich noch interessieren. Was war da zum Beispiel so ein Slogan? Den Sie entworfen haben.
Ich lade Sie ein, Ihr österreichischer Wein oder Qualität statt Quantität. Qualität statt
wirklich
Quantität.
So, ja, so
das
technisch.
Das war's. Und oft ist ein Slogan unglaublich wichtig. Also für den Wein war Qualität statt Quantität. Ich habe dann viele Jahre später Österreichs Beitritt zur EU mit dem Mario Stemmner, von dem noch Melecek kreiert. Und da hatten wir auch einen Slogan, der hieß, gemeinsam ist besser als einsam. Gemeinsam ist besser als einsam. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Weil die Österreicher haben gesagt, was tun wir in der EU und so weiter. Und dann war der Slogan nur, aber alle anderen sind in der EU. Rund um uns, alle überall ist die EU. Und
wir sind nicht in der EU.
Damals, ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her oder so, ja. 35, wie lange sind wir schon? 35 Jahre, 40 Jahre. Und damals waren wir ja alle noch Visionäre. Heute ist ja alles furchtbar, ja, was wir da erleben. Aber ich will jetzt nicht über die Politik reden.
Aber der Slogan war für die Volksbefragung zum EU-Beitritt, oder?
Gemeinsam ist besser als einsam.
Ja.
Und da waren ja zwei Drittel dagegen am Anfang und dann waren zwei Drittel dafür.
Einfach dafür, ja. Da waren die Grünen dagegen.
Bravo.
Und ich habe das auch sehr spannend gefunden und da den Konnex jetzt, wenn man ein bisschen jetzt in Kärnten, also wir haben da wirklich einen Profi da, der das mit dem Weinskandal, das habe ich gar nicht mehr am Radar gehabt. Du hast das heute gesagt, finde ich irrsinnig interessant und sehr beeindruckend, weil wir Produzentinnen jetzt eigentlich auf die Winzer hochschauen. Jede Käserei, jeder Fleischveredler, jeder, der was sowas macht wie wir mit der Kaslam oder bäuerliche Direktvermarkter, für uns sind die Winzerinnen eigentlich die Stars. Und jeder sagt, was da geschaffen worden ist. Also jeder schwenkt dann Wein und riecht. Also ihr habt eigentlich die Konsumentinnen einfach voll geschult.
Genau.
Und beigebracht, wie man Wein trinkt. Der eine weiß mehr, der eine weiß weniger, aber es ist wichtig für ihn.
Aber jeder will was wissen.
Genau.
Jeder will mitreden, jeder möchte was wissen, jeder ist interessiert, jeder nimmt den Wein als etwas Besonderes. Es ist auch ein Kulturgut. Ja.
Voll,
das ist ja nicht so, wenn man heute die Anti-Alkohol-Kampagne oder was, für mich ist Wein gar nicht Alkohol, für mich ist Wein ein Kulturgut, tausende altes Kulturgut, das hat es immer schon gegeben. Ja. Und es ist absurd, dagegen jetzt da aufzutreten. Aber ich finde es interessant, du als Käsemeister und auch für die Fleischbauern, im Prinzip ist es das Gleiche. Es geht um selbe. Es geht darum, die Menschen, die Konsumenten müssen mehr über ein Produkt wissen. Mhm. Und je mehr sie über ein Produkt wissen, desto eher können sie Qualität und zwar richtige Qualität beurteilen und einschätzen. Und dann sind sie aber auch bereit, mehr zu zahlen.
Absolut.
Und dann stimmt wieder die ganze Kette, weil dann kann der Käse auch dementsprechend in der Produktion, muss er nicht jetzt auf jeden Euro schauen, sondern er kann sagen, ich mache die beste Qualität und das hat halt seinen Preis.
Mhm.
Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch gehen. Das ist die einzige Chance, weil der Konsum geht überall zurück. Die Leute essen weniger, sie essen bewusster, sie trinken auch weniger, hatten wir schon. Aber sie werden das Wenige, was sie haben, wollen sie eben ganz besonders haben. Und das gilt für alles, gilt auch in der Gastronomie und am Tourismus. Du kannst es rundherum spielen. Die Leute, es wird von allem weniger konsumiert werden, weniger gekauft werden, aber besser. Und deshalb hast du nur eine Chance, wenn du auf die Qualität gehst. Jeder, der heute noch klappt mit der Masse, der soll nach China gehen oder was, aber das ist verloren hier. Europa,
keine Chance.
Europa hat nur als Qualitätsproduzent, als Museum, was immer, die große Überlebenschance, weil das Geld, das auch anderswo verdient wird, gibt man dann auch gerne in Europa aus. Ja. Ja.
Also eigentlich der perfekte Übergang auf eine Frage, die wir eh auch gehabt haben oder wo wir eigentlich auch mit Wolf für das Gespräch auch ein bisschen hinführen wollten. Du sagst eh schon selber, also das kann man auch auf die Gastronomie ummünzen. Logischerweise, dieser Qualitätsgedanke, der immer mehr werden muss. Und da haben wir halt schon ein bisschen ein Problem, oder? Teilweise.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben ein Problem, und zwar wieder aus dem gleichen Grund heraus, dass zum Beispiel jüngere Menschen nicht so aufgewachsen sind wie vielleicht auch wir, wo noch zu Hause gekocht wurde und dergleichen. Also Fast Food hat natürlich überall, und da war nicht jetzt nur McDonald's, ja, also überhaupt kein Problem mit McDonald's, aber es gibt ja elendiges Fast Food, ja, also dass hier wirklich nichts ist, ja, und die Leute nur fett macht und einmal schnell satt und es kostet halt nichts und jeder frisst das in sich hinein und weiß gar nicht mehr, wie toll ein Produkt sein kann, wie toll ein Stück Käse sein kann, wie toll ein frisches Obst ist oder ein tolles Gemüse, wenn es nicht zerkocht ist und dergleichen. Und ich glaube, das muss man den Menschen beibringen, das muss auch die Jugend wieder lernen. Mhm. Also das geht einfach verloren. Ich gebe euch ein Beispiel, wo Stadtväter, ihr kennt es dann alle, das Restaurant, das ich dann gleich nennen werde, gesagt haben, so geht es in unserer Stadt nicht mehr weiter. Wir haben das elendigste Fastfood in dieser Stadt und niemand kümmert sich eigentlich um unsere einheimische Küche. Mhm. Das war in Kopenhagen. Mhm. Und die Stadt Kopenhagen hat gesagt, wir nehmen Geld in die Hand, und zwar nicht wenig. Die Stadt Kopenhagen hat gesagt, wir legen 2 Millionen Euro in den Topf. Dann ist das Land Dänemark gekommen und gesagt, wir legen auch 2 Millionen Euro in den Topf. Mhm. Und dann kam die EU und hat gesagt, na gut, wenn ihr die 2 Drittel macht, dann sind wir auch mit 2 Millionen. Ja, 6 Millionen lang in dem Topf. Und dann gab es eine Ausschreibung und die hat der Rezipi gewonnen, der später das NOMA gegründet hat.
Genau,
Und mit dem NOMA, natürlich das, was die wenigsten wissen, der mit 6 Millionen gestartet ist. Also welcher Wirt hat 6 Millionen Startkapital, keiner. Er hat es gehabt, aber er hat auch etwas Geniales gemacht. Er hat diese nordische Küche neu interpretiert und erfunden. Also im Umkreis von 40 Kilometern wird nichts importiert und es wird alles dort verarbeitet, was sozusagen local ist. Und die Wertschöpfung war gigantisch. Also alle Köche aus der ganzen Welt und alle Feinschmecker sind ins NOMA gepilgert.
Ja, und haben die Bücher gekauft.
Warteliste über 2 Jahre. Ja. Also das war unfassbar. Und das hat aber wirklich die Stadt verändert. Also Kopenhagen ist heute eine kulinarische Stadt par excellence. Und es sind mindestens, ich habe es aber nachgezählt, 35 Restaurants, Bars, Frühstückshäuser oder Gasthäuser aus NOMA-Personal.
Ich würde gerade sagen, Sous-Chefs. Ich war in 2, 3 Lokalen, wenn man gesagt, das war mir der Sous-Chef und die waren mega performt.
Das war unfassbar. Und du siehst, es geht. Die haben nur das Richtige gemacht. Ja. Die haben den richtigen Ansatz geführt. Und heute kannst du in Kopenhagen fantastisch essen. Ja? 2, 3 Sterne-Restaurants und. Und das heißt also, es kann mir keiner erzählen, dass er sagt, wir haben keine Chance oder irgendetwas. Nein, du hast keine Ideen. Du musst Ideen haben, du musst dir halt was einfallen lassen und du musst dich auf das beschränken, was deine Stärke ist, nämlich das lokale Essen. Weil wenn jemand, gehen wir nach Kärnten, wenn jemand nach Kärnten kommt, dann will er jetzt nichts gegen Sushi, aber ich gehe nicht in Kärnten Sushi essen. Ja? Kann man ja machen, ja, auch wenn ich 5 Lokale habe, habe ich auch ein Sushi-Lokal, aber im Prinzip geht es einmal um die lokale Küche.
Und die kann ich ruhig ein bisschen neu interpretieren.
Und neu interpretieren. Also das ist überhaupt kein Problem. Du isst heute im Steirereck immer noch ein Wiener Schnitzel mittags, ja, im 3-Sterne-Restaurant, am besten in Österreich. Aber es ist halt das beste Wiener Schnitzel. Das ist natürlich original mit Kalb und nicht mit Huhn oder irgendwas anderem und so weiter. Und ich glaube, wir haben eine große kulinarische Vielfalt. Wir sind kreative Menschen. Gerade in unserem Heimatland Kärnten sind so viel kreative Menschen. Wir haben die besten Künstler, Nötscher-Kreis und so weiter. Hat doch damit zu tun, dass wir so ein bisschen ein Schmelztiegel sind. Germanische, romanische, slawische Kultur kommt in dieses kleine Land. Ja? Was ja toll ist für die Kreativität. Ja. Und es gibt ja ganz viele kreative Menschen, auch in meiner Branche. In Wien waren ja Jahrzehnte die Kärnten am Werber und die Leute waren tonangebend. Ja, da hat es nichts gegeben. Jetzt kommen schon wieder die Kärnten. Ja, und die anderen gesagt.
Und die Kärntner haben es überhaupt. Die sind immer wieder so unterkommen in der Bundes auf Bundesebene.
Sie mussten oft rausgehen, ne?
Ja, das ist ja die Schade. Irgendwie der Platz ist ja fantastisch mit die Berge, aber die Seen und die Nähe zur Adria, also die Alpen Adria, denke ich mir, wir hätten ein mega Potenzial, gell? Unser Bundesland. Und dennoch merken wir, dass jetzt gerade wieder die Zahlen veröffentlicht worden sind, wo immer Minus. Vielleicht, glaube ich, sogar das einzige Bundesland dahinschaut. Wir schauen natürlich immer ein bisschen in die Steiermark, die uns schon, glaube ich, ein bisschen ein Mitbewerber ist, ein bisschen Südtirol. Wie kommst du, mit welchem Gefühl kommen Sie nach Kärnten?
Naja,
nicht als Familienmensch, sondern als Profi,
als Kulinariker. Absolut. Also ich glaube, dass in Kärnten viel mehr gehen würde. Es hat immer wieder richtige Anläufe und Ansätze gegeben, aber nicht konsequent genug. Was bei uns in Kärnten fehlt, ist, dass man sich einmal bewusst ist, das dauert auch Jahre, um Images festzusetzen und ein Verhalten zu verändern. Ich meine, du hast Südtirol gesagt, die Südtiroler geben wahnsinniges Geld aus. Ja. Holen sich auch jede Förderung und von Rom oder von Brüssel sind ihnen völlig wurscht. Aber du wirst nichts anderes als Südtiroler Tradition, Südtiroler Essen, natürlich auch den Wein, klarerweise. Ein bisschen Wein haben wir aber auch schon mittlerweile und wir haben ganz andere Vorteile wieder. Wir haben eben dieses Mediterrane, dieses Gefühl, dieses südliche Gefühl, das haben wieder andere nicht so sehr.
Ein bisschen wacher.
Und wir sind zu wenig konsequent. Wir brauchen sonst so leicht. Ja. Wenn es einmal ein bisschen läuft, dann sagen wir, läuft eh.
Mhm. Ja,
und schon gehen wir wieder Skifahren oder sind wir schon mal wieder weg irgendwo.
Ja.
Also das ist irgendwie, wir beißen zu wenig rein. Also das ist jetzt ein bisschen eine Kritik. Ich darf das sagen, weil ich bin ein Kärntner und anderen würde man das ja nicht erlauben, über unser Land zu schimpfen, aber ich tue nicht schimpfen, aber ich sage nur, wir müssen uns einfach mehr anstrengen und wir müssen konsequenter bei einer Sache bleiben.
Mhm.
Und wenn man sagt, jetzt bauen wir die Kärntner Kulinarik neu, dann muss die auch gebaut werden und dann muss man sich jedes kleine Pflänzchen, jede Initiative muss hochgehoben werden, die Medien müssen mitspielen, und man muss auch Geld in die Hand nehmen, ja, das ist einfach wichtig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen Kärnten-Hype neu erzeugen können, ja, also das ist, und viele Dinge, wie du richtig sagst, sind ja da, die sind ja Gott gegeben, die Landschaft können wir nicht neu kreieren.
Nein, braucht man glaube ich nicht, aber das heißt schon, es geht schon Richtung Neuerfinden.
Natürlich,
ja,
natürlich,
okay.
Du musst dich immer neu erfinden, also ich habe mit dem Falstaff auch eine völlig neue Linie eingeschlagen. Wir sind ja kein Verlag, wir sind eine Community. Und wir kommen über die Communities und die anderen Verlage, bis die das kapieren, sind schon tot. Ja. Also du siehst ja, wie es den Tageszeitungen geht und vielen anderen und auch den Magazinen. Uns geht es ja gut, aber ich bin auch dauernd dahinter, ich bin nie zufrieden. Ich habe immer die permanenten Stress, ich bin zu langsam. Ja. Ich muss jetzt schneller sein, ich brauche jetzt einen AI oder KI-Concierge, der uns in die nächste Galaxie führt. Macht meine Leute narrisch, was ist jetzt mit dem Links, wie weit sind wir und wir müssen weiter tun und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was glaube ich schon einem Unternehmer auch in der Seele ist.
Mhm.
Wir haben ja heute auch viele Unternehmer in Kärnten, die Tolles geleistet haben, in ihrem Genre, in ihrem Bereich. Aber ich glaube, die waren genauso hungrig, die waren nie zufrieden, die haben immer das Gefühl gehabt, wir sind langsam, wir müssen schneller sein. Natürlich ist das ein Stress. Ja?
Mhm.
Und der Stress ist vielleicht der Kern der Mentalität nicht so anheim, weil wir sagen immer, locker laufen lassen, nicht so viel, nur nicht so schnell. Stimmt aber nicht, ja, weil ich kenne ganz, ganz viele Kärntner, die unglaublich tüchtig sind, die unglaublich viel hackeln und innovativ sind. Und die sind aber auch erfolgreich.
Ich wollte gerade sagen, und wir kennen alle die Betriebe in Kärnten, die es ja vorzeigen und vorleben. Und bei denen funktioniert es ja auch.
So ist es.
Ich tue mir nur manchmal wirklich schwer mit diesem direkten Vergleich Südtirol, weil ich selber viel in Südtirol bin und auch zu tun habe. Und da denke ich mir immer, wenn es dann heißt, naja, das kann man nicht vergleichen oder das kann man schon vergleichen. Ich würde es eben nicht 1:1 vergleichen, weil Südtirol dann doch wieder anders ist. Wir müssen unser Ding machen.
Absolut, also da bin ich ja bei dir. Das wollte ich auch nicht sagen, aber gut, dass du das einwirfst. Wir sollten niemanden kopieren.
Genau.
Wir sollten niemanden kopieren.
Absolut,
wir sind nicht Südtirol, wir sind Kärnten.
Genau.
Und Kärnten ist Kärnten. Und du hast es ja auch richtig gesagt, wir müssen uns auf unsere Stärken, und die haben wir ja absolut. Ja. Es ist ja nicht so, dass nichts da ist. Ja. Wir sind ja keine Wüste, sondern wir sind ja ein Traumland. Und wir haben ja viele Ressourcen. Wir haben die Qualitäten, wir haben auch die Menschen, die einen Zugang zur Qualität haben, die auch handwerklich das können. Ich glaube nur, wir sind zu inkonsequent. Wir springen zu schnell von einem zum nächsten. Jetzt haben wir ein Jahr Kulinarik gemacht, jetzt machen wir im nächsten Jahr schon wieder was anderes.
Mhm.
Nix, du musst einmal 5, 6, 7, 8 Jahre Kulinarik machen.
Ja.
Du musst einmal
draufbleiben.
Das dauert ja. Die Menschen sind ja heute einer Reizüberflutung von Werbebotschaften und PR-Botschaften ausgesetzt. Bis du da einmal gehört hast, das dauert Jahre. Das dauert einfach.
Mhm.
Ja? Und da muss man die Leute herbringen, müssen sie die Erfahrung machen und so weiter.
Mhm.
Und dann muss man halt auch investieren, das ist auch das Nächste. Also ich meine jetzt keine industrielle Produktion, in der Kulinarik schon gar nicht, aber zum Beispiel auch in der Beherbergung. Die Hotels müssen natürlich nachjustieren. Also wir können nicht, mit 3-Sterne-Hotels brauchst du gar nichts mehr machen. Ja? Das wird nicht funktionieren, außer für die jungen, ganz jungen Leute.
Mhm.
Aber du musst jetzt auch nicht 5 Sterne machen, du musst besonders sein. Du musst ein Boutique-Hotel sein oder du musst halt in der Region ein angepasstes Hotel sein. Und da gibt es ja auch schon ganz tolle Geschichten, nicht? Also wie unser Feuerexperte und das freut mich eigentlich und die zeigen es auch vor und ich wünsche denen immer, dass sie hoffentlich erfolgreich sind, ja, weil sonst heißt dann ja, der hat
sie probiert
und hat sie probiert und
das ist nicht gegangen, ja.
Und das darf man nicht hinnehmen, also und wenn man dreimal anfängt, man darf nicht aufhören.
Mhm. Mhm. Absolut, also ich bin auch der Meinung. Das zeigen ja sowohl in der Gastronomie, auch im Hotelbereich wieder die Betriebe, dass es funktionieren kann.
Absolut.
Und was auch so ein Thema war, über das wir uns immer wieder ein bisschen Gedanken machen, ist einfach im gastronomischen Bereich, wir haben eben über Fast Food und nicht immer nur über diese Ketten, die ja, über die man vielleicht gar nicht immer so schimpfen braucht, sondern über diesen wirklichen Dreck, sage ich einmal, der am Markt ist und dieser Quatsch. Bei denen trotzdem, da läuft es irgendwie scheinbar. Alles, was schnell geht und was so, was man in sich hineinwirft, das funktioniert gerade. Irgendwie Feindeining funktioniert auch.
Wobei jetzt die Systemgastronomie nicht nur als Trick, das haben wir
auf
nicht.
Auf keinen Fall, das, also das okay, wir ja gar nicht so.
Da, die machen auch sehr viele Hausaufgaben, ob ich jetzt, ich sage jetzt einmal den M-Zuschlag als Fleischbauer sage. Der McDonald's hat einen sehr guten Stellenwert bei uns Bauern eigentlich, weil der einfach mehr zahlt. Das ganze Rindfleisch kommt aus Österreich. Wir haben jetzt der XXX Lutz, wo Landschaft Leben einfach die Herkunftszertifizierung macht, also die Systemgastronomie, liefert schon gescheit ab. Und das sind oft nicht nur irgendwelche Ketten, sondern auch, glaube ich, XXX Lutz hat ja mega Restaurants.
Ja, mit also denen habe ich anders Problem,
ja, aber das ja. ist ja. Ja, wenn ich gleich ergänzen darf dazu, absolut richtig. Ja.
Ja.
Ich glaube, die haben auch ihren Platz. Und wenn es McDonald's nicht macht, macht es halt jemand anderer, und der macht es vielleicht noch schlechter. Und McDonald's macht es ja sehr professionell. Und wie du richtig sagst, ich habe selber in meiner PR-Zeit 12 Jahre lang McDonald's betreut. Ja? Also ich weiß es wirklich. Es wird das ganze Gemüse, der Salat, die Erdäpfel, das Fleisch kommt alles aus Österreich. Also es ist ein super, super Abnehmer und ein verlässlicher Partner und so weiter. Es gibt aber auch viele andere Fast-Food-Versuche, ja. die wirklich die nicht gut sind,
ja, genau, ja.
Die wirklich Dreck sind, ja, muss man dazu sagen. Ja. Also vor allem auch aus dem asiatischen Raum und so weiter, wo du gar nicht weißt, was du da jetzt eigentlich isst und dann glaubst du, isst irgendeinen Schrimps und der ist voll mit Antibiotika und dann wunderst du, dass du dann Ausschlag kriegst oder nicht gesund bist. Also es gibt eine große Bandbreite. Es gibt auch eine Systemgastronomie in Wien, zum Beispiel Plahuta.
Genau.
Der ist Systemgastronomie.
Ja, absolut,
der verdient ein Schweinegeld, also der geht unter 22, 23, 24% Marge nicht nach Hause. Und das muss man mal haben. Wir haben im hochpreisigen Segment ein Restaurant, das ich selber mitgegründet habe in Wien, das Fabios. Der macht 13 Millionen Umsatz und geht auch nicht unter 16% haben. Also, und ist sauteuer. Also es gibt, du musst eben sehen, wo habe ich einen Markt, wo ist meine Zielgruppe, und du darfst nicht am Markt vorbei produzieren, wie niemand von uns. Also wenn du T-Shirts machst, kannst du auch nicht am Markt vorbei produzieren.
Ja,
und das gilt für die Gastronomie eben auch. Und die Gastronomie muss herausfinden, und da fehlt schon an Professionalität bei vielen, was will mein Kunde, was will der Markt, wer ist überhaupt mein Markt? Sind es nur die Touristen im Sommer oder habe ich ein ganz höheres Geschäft? Und habe ich vielleicht hinten ein Fine-Dining-Zimmer mit 4 Tischen, wo ich mich austoben kann oder mein Koch sich austoben kann und vielleicht sich einen Michelin-Stern kocht, der in seiner Karriere halt wichtig ist. Mhm. Und vorne habe ich halt das Beißel, was die Leute halt lieben.
Oder HB.
Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, aber dafür ist ja Gastronom ein Unternehmer, und da muss er halt schauen, was in meinem Ort funktioniert. Und da haben wir hunderte Beispiele, also nicht nur in Kärnten, sondern auch in ganz Österreich, wo jemand in seinem Ort perfekt funktioniert.
Genau, ja. Und das ist vielleicht eh schon die Antwort, weil ich habe dich jetzt unterbrochen, Marco, von der Systemgastronomie, die ja wirklich funktioniert, aber du wolltest ja dann noch das Gegenüber bringen, glaube ich. Gell? Also.
Na, pass auf, also ich wollte eben gerade darüber reden, dass eben die Systemgastronomie, die boomt ja irgendwie, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Fine Dining, glaube ich, da wissen auch sehr viele, was sie kriegen und was sie erwarten
schwer können. Schwer Geld zu verdienen, das weißt du.
Schwer Geld zu verdienen.
Schwer, sehr schwer.
Was ich eben dich fragen wollte, ist, über das reden wir immer, schwer Geld zu verdienen. Geht es der Fine Dining, Sterne Gastronomie momentan wirklich nicht so gut? Haben die sehr zu kämpfen? Oder sind sie schon noch, ich sage mal, am Laufen?
Also ich glaube, dass die Sterne-Gastronomie ein großes Problem hat, weil es more of the same ist bei vielen. Ja? Also das ist, also ich war jetzt gerade eine Woche in Paris, dort gibt es überhaupt keine Innovation. Also wenn du Paris mit London vergleichst,
das ist uns aufgefallen.
Das ist absolut so furchtbar.
Wir lieben Champagner, aber
es gibt keine Innovationen.
Ja, aber im Essen, dieses Traditionelle, da ist man bald einmal ertränkt.
So ist es, du bist ertränkt und du gehst in ein 3-Sterne-Restaurant und du hast die alte Escoffier-Küche, wo natürlich das Butterfass hauptsächlich geschwungen wird, ist eh gut.
Das taugt mir natürlich.
Lässige französische Soße und so weiter zu haben. Aber beim spätestens dritten Mal kannst du es nicht mehr. Ja, genau. Und die erstaunlicherweise überall haben wir Platz bekommen. Ja? Also sie waren nirgendwo ausgebucht, mhm, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die Preise sind absurd, also mhm, wirklich absurd. Also wenn wir
400, 500,
wenn wir 200 Euro für, okay, für ein 5-6-gängiges Menü in Österreich irgendwo zahlen, die Leute sich schon aufregen, dort zahlst du halt 500-600 ja, Euro. Mhm. Ja? Also das ist absurd. Mhm. Und ich glaube, dass ich das irgendwann auch einmal aufhört. Deshalb machen ja die ganzen 3-Sterne-Köche erstens einmal ganz viel aus ihrem Namen. Sie sind tolle Werbeträger, wo sie wirklich Geld verdienen. Mhm. Und sie haben 4, 5, 6 andere Restaurants. Sie haben ein Beisel, sie haben am Flughafen was, sie haben ein Bistro. Aber das ist überall, auch in Amerika, wenn ich jetzt zum Beispiel die French Laundry im Napa Valley vom Keller, ja, ein begnadeter Koch, der hat 6 Restaurants. Und 4 davon sind so Bistros, ja, und dort verdient er mehr Geld als im Fine Dining Restaurant. Aber das
braucht Bistro hat halt auch den Namen. Braucht das Fine Dining, ja, damit sein Name funktioniert, genau, nicht?
Ja. Also das Fine Dining, jetzt kommen wir zum Punkt, du hast vollkommen richtig schon angesetzt. Das Fine Dining ist im Prinzip die Benchmark. Ja,
genau.
Sozusagen, das ist der Olymp der qualitätsvollen Verarbeitung eines Produktes, die Perfektion, das kostet dementsprechend und damit macht er sich seinen Namen und seine Marke. Mhm. Und dann geht er in eine, nicht Massenproduktion, aber in eine Mengenproduktion, sagen wir mal so, wo du halt in einem Bistro ein paar hundert Leute am Tag verköstigst, mhm, aber wo du halt die Margen noch hast, weil du systematisierst, auch arbeitest, machen die alle. Mhm. Ja. Ist auch eine Art der Systemgastronomie, halt auf hohem Level, und damit verdienen sie ja Geld.
Ja.
Wenn du das nicht machst, wenn du nur ein 3-Sterne-Restaurant hast, dann gehst du unter, das geht sie nicht mehr aus.
Mhm. Ein sehr gutes Beispiel ist ja, finde ich, weil du jetzt gerade Napa Valley, USA angesprochen hast, ist ja der Wolfgang Buck für mich. Ich bin ja in den meisten seiner Restaurants, das ist von mir mittlerweile schon fast ein bisschen so ein Hobby. Wenn ich irgendwo auf dieser Welt ein Wolfgang Buck Restaurant habe, muss ich es mir zumindest anschauen.
Also er war fast in jedem, hat ihn aber noch nie persönlich getroffen.
Ja, das ist überhaupt das Beste.
Das ist ja das Drama.
Das müssen wir organisieren. Wenn ich irgendwo bin, ist er gerade wieder dort oder da, weil es wird irgendwann passen.
Also am 12. Februar ist er bei mir in der Loge am Opernball.
Ja. Passt, dann geh mit.
Okay, am 12. Februar ist also da. Nein, aber ich finde das einfach bei ihm gigantisch. Ich meine, er ist natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, hat diese California Cuisine einfach geprägt, finde ich, oder wenn er sie nicht überhaupt erfunden hat. Aber ich finde ja seine Fine Dining Konzepte, diese 27-30, die er hat, die sind ja erstens einmal gar nicht so hochgestochen. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe da so Comfort-Food-Charakter auf sehr gehobenem Niveau. Aber dann hat er natürlich auch seine Wolfgang Puck Express, also wo er dann diese Franchise-Schiene hat, einfachere Flughafen-Restaurants. Der ist ja, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel. Und ich bin als Kärntner einfach stolz auf
ihn. Ja, da muss man auch sein. Also ich kenne ihn ja mittlerweile sehr gut. Und er ist ja mit den schlimmsten Voraussetzungen eigentlich gestartet. Ja.
In seiner Lehre,
gell? Er hat einen furchtbaren Vater gehabt, der ihn verprügelt hat, der ihm jeden Tag gesagt hat, aus dir wird nichts. Mhm. Und dann ist er endlich in eine Lehre gekommen in Villach. Der Lehrherr war auch nicht sehr nett, der hat ihn dann rausgeschmissen nach 3 Monaten. Und dann ist er wirklich an der Brücke von der Trau gestanden und wollte sich runterstürzen, hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Ja. Hat sich dann irgendwie da rappelt und ist dann nach Frankreich gekommen. Ich springe jetzt und hat dort das erste Mal in seinem Leben in einer Küche erlebt, was es heißt, mit Produkten qualitätsvoll umzugehen und Qualität zu produzieren. Mhm. Das war in Südfrankreich, in einem heute 3-Sterne-Restaurant. Und dort hat er gelernt, was es heißt, Qualität zu produzieren und Geschmack zu entwickeln. Das war sein Riesenschlüsselerlebnis. Und dann hat er natürlich das Gott sei Dank Richtige gemacht, ist nach Amerika gegangen, hat dort einen Chefkochjob angenommen und sich dann bald selbstständig gemacht mit einer sehr tüchtigen Frau, passt dann auch dazu. Aber er ist bis zum heutigen Tag, ist heute 76, immer hungrig, also hungrig nach Erfolg, neugierig, immer die Angst, ich bin zu langsam oder irgendwas, obwohl er mittlerweile 105 Restaurants hat und 500 Millionen Euro umsetzt. Und er hat natürlich den American Way of Life voll kapiert. Ja, also ein cleverer Kärntner halt, der um sein Leben gerannt ist, um sein Leiberl gerannt ist, wie man so sagt. Ja. Und er hat es geschafft und da braucht ihm keiner neidig sein, weil er ist genau mit nichts ist er dorthin.
Genau.
Und er hat diese Qualitätslinie nie verlassen. Er hat natürlich heute eine systematisierte Gastronomie. Ja? Also seine Steakhäuser, das Cut, das ist natürlich Systemgastronomie. Ganz vieles, was er macht, ist Systemgastronomie, aber immer von höchster Qualität. Absolut. Er hat die beste Fleischqualität. Ja? Und das, was du ihm auch richtig sagst, er ist nach Kalifornien gegangen. Die haben alle aus Plastik irgendwie gefressen und keine Ahnung von frischem Gemüse gehabt. Und er hat sich halt jemanden gefunden, südlich von Los Angeles, einen Gemüsebauern und gesagt, das ganze Gemüse, was du da anbaust, das verkaufst du mir im Spago. Mhm. Sein erstes Restaurant, sein größter Erfolg. Und die Leute, die Celebrities dort, haben nicht gewusst, wie ihnen geschieht, weil sie frischestes Gemüse gehabt haben, also bestenfalls aus Südfrankreich, wenn sie dort waren, gekannt haben oder aus Europa. Und das in L.A. Und das war wirklich die kalifornische europäische Küche, die also die er da sozusagen implementiert hat und sein Riesenerfolg. Aber das, was wir heute schon die ganze Zeit diskutieren, ist auch sein Rezept. Qualität. Mhm. Dann, was will seine Zielgruppe? Der wusste genau, er hat eine Zielgruppe, die hat die Kohle. Er kann teuer sein. Mhm. Und deshalb kann er das Beste, aber er muss das beste, frischeste Gemüse bringen. Die beste Qualität. Und die Leute haben es gezahlt. Mhm. Dann war natürlich noch etwas, was besonders in Amerika wichtig ist, aber bei uns auch nicht ganz unwichtig ist, People's Business. Also People's Showing und People's genau. Watching, sagt man. People's man Watching. Man trifft sich halt dort. Ja, das ist zum Beispiel beim Fabio in Wien.
Man geht dorthin,
das ist der Place to be halt. Und das ist schon seit 22
Jahren. Ich habe in einem Interview einmal gelesen, dass der Wolfgang Puck sagt, es ist immer sehr spannend zu beobachten, wenn diese Stars sich die Klinke geben. Manche wollen dann wirklich nur ihren Fine-Dining-Room haben, aber es hat dann oft einen Grund, warum sie genau vorn sitzen wollen und gesehen werden wollen.
Natürlich.
Also die wollen einmal dort sitzen, einmal da sitzen und das hat schon seine Gründe. Gell?
Ja.
Nein, da haben wir jetzt eh schon wieder, also ich habe jetzt ein bisschen notiert, gell, weil wir noch ein bisschen außer Arbeiten, außer Kitzeln, ewig haben wir nicht mehr Zeit. Ja. Wo wir, welchen Weg wir in Kärnten einschlagen sollen. Und dazu habe ich ein bisschen gehört, konsequent sein, dranbleiben. Mir hat das hat sehr gut gefallen, auch das hungrig bleiben oder sein.
Hungrig sein
das
und bleiben,
finde ich, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, auch für uns.
Das sind wir eh immer.
Ja, genau, aber
es ist schon, auch wenn man erfolgreich ist, man darf nicht saturiert sein.
Genau,
ja, weil Erfolg ist keine Erbpacht. Das heißt, du kannst erfolgreiche Jahre haben und wenn du es übersiehst, den Trend und das, was die Gäste anders haben wollen, dann bist du plötzlich nicht mehr erfolgreich und dann bist du eigentlich dann schon zu satt, um was Neues zu machen und das ist schlecht. Ja, also ich glaube, gerade in der Gastronomie musst du immer eine Nasenspitze voraus sein. Du musst erahnen, was die Gäste wollen. Du darfst aber auch etwas erfinden und es ihnen lehren. Ja? Also auch das ist erlaubt. Und das ist eigentlich das Faszinierende im Beruf. Also, aber es ist ein kreativer Beruf und es ist ein Hacklerberuf. Also das geht nicht nur mit der Tüte da. Also das ist harte Arbeit.
Ja, und das gefällt mir auch gut, die Aussage, immer Angst haben, langsam zu sein. Gell? Das finde ich irrsinnig lässig. Ja. Weil irgendwie denke ich jetzt gerade nach, ist das bei mir auch so, gell, dass du immer so sagst, dass man ein bisschen zu langsam ist. Finde ich sehr sympathisch. Und auch, was ich jetzt auch zwei, dreimal gehört habe, ist einfach in Zielgruppen denken. Gell. Und das, wie ich die vorher unterbrochen habe, wo wir jetzt geredet haben über die Systemgastronomie und über das Feindining, hat unser lieber Freund Uli, wir waren beim Lukas Mratz gerade, haben uns wieder ein paar Sachen angeschaut in Wien. Und beim Zugfahren haben wir gesagt, Uli, was ist deine Frage an den Wolfgang Rosham? Der ist nämlich bei uns im Podcast. Sagt er, ja, wie geht's mit uns weiter? Also der Uli hat ja ein sehr erfolgreiches Gasthaus, die Gartenrast, Bockhengelwirt und Schillingbrauerei. Und der sagt, okay, wir reden viel über Systemgastronomie, die zum Teil funktioniert, da gibt's auch Schrott, haben wir schon gehört, aber da gibt's auch richtig gute Trends. Und dann haben wir noch das Fine Dining, die was noch ein paar andere Konzepte haben, die sind auch in aller Munde. Aber was passiert mit den Wirtshäusern, mit den Gasthäusern? Wie ist denn da merkt man ja gerade, das wird sehr, sehr rapide weniger. Also die Ortschaften sterben aus, die Gasthäuser sterben
zu. Familienbetriebe ganz oft, ja.
Was haben wir da für
Rezept? Also du hast zwei Trends. Du hast in den größeren Städten oder in der Großstadt insbesondere, also auch in Wien, erlebst du derzeit eine unglaubliche Renaissance des Gasthauses, des Beißels. Also es gibt Spitzenköche, Resnicek zum Beispiel.
Resnicek,
ja.
Stern.
Ja, oder Stern. Ja. Die sind in einer Bude im 11. Bezirk, wo da keiner hinfährt. Ja,
genau, ja.
In der grausigsten Gegend.
Haben wir uns angeschaut.
Völlig wurscht und ist auch ein bisschen ein Weinfreak und so weiter.
Absolut, ja.
Aber er hat seinen Stil gefunden und hat seine Gäste, Resnicek genauso und viele andere auch. Ja. Mhm. Also da, und du hast ein wichtiges Wort früher gesagt, die Zielgruppe. Und am Land hast du halt ein Problem und es hängt aber mit dem ganzen dörflichen Charakter zusammen, weil unter der Woche keiner mehr am Dorf ist. Mhm. Die gehen alle irgendwohin anders arbeiten, weil im Dorf die Arbeit nicht da ist. Das heißt also von Montag bis Donnerstag oder Freitag verhungerst du, ja? Mhm. Und am Wochenende hast du dann den Ausflugsverkehr, die Städter, die natürlich das lieben, das Landgasthaus, das will man ja auch. Auch da gibt es positive Beispiele. Mhm. Aber der hat halt bestenfalls von oft nur Freitag, Samstag, Sonntag oder Donnerstag bis Sonntagmittag noch offen oder so. Mhm. Und das ist halt dann seine Woche und da muss sich das ausgehen. Und ich glaube, dass man hier sehr wohl, wenn man die dörfliche Struktur und den dörflichen Charakter fördern will, ist es nicht nur das Gasthaus, sondern man muss halt ein bisschen was anderes auch noch bieten können. Ja? Mhm. Aber das Gasthaus ist etwas Erhaltenswürdiges und Erhaltenswertes. Mhm. Absolut, und ich finde die Diskussion nicht mit einem Handstrich abzutun, dass die abzutun ist. Man soll die nicht fördern, man muss nur richtig fördern. Ich glaube, es bringt nichts, irgendwie welche Schnitzeln zu fördern oder was. Ja? Mhm. Sondern du musst dir anschauen, welcher Betrieb ist wirklich, hat ein Konzept, der förderungswürdig ist. Mhm. Und dann muss der Ort fördern, das Land muss fördern, der Bund muss fördern und die EU muss fördern, weil das ist im Prinzip der ländliche Charakter, der muss erhalten werden. Und den kann man aber reanimieren, weil jeder fährt gerne aufs Land und jeder setzt sich gerne in ein Landgasthaus da rein und er will halt ein bisschen schön haben, ja, und ein bisschen einen guten Wein trinken und muss ja kein weißgedeckter Tisch sein oder so, aber das muss halt eine Top-Qualität sein und es muss ein Engagement sein von einem Koch, der das halt auch liebt. Es gibt diese Beispiele, aber es gibt leider Gottes auch eben das Wirte sterben. Aber schau dir genau an, welche Wirte sterben. Es ist schon interessant, welche Gasthäuser sterben. Mhm. Und es sind Gasthäuser, die seit Jahrzehnten nichts verändert haben. Mhm. Und wo es halt stinkt, wenn du reingehst in die Gaststuben und wo es halt das Gulasch gibt, halt fünfmal aufgewärmt, gut, aufgewärmt das Gulasch, aber viel Fantasie ist nicht dahinter. Also ich glaube, Es braucht beides. Es braucht in sehr strukturschwachen Gebieten am Land braucht es schon eine öffentliche Unterstützung. Okay, aber ja. Es soll nur der eine öffentliche Unterstützung bekommen, der auch in der Lage ist, mit einem Konzept, ich wiederhole, Noma, Rezipi, Kopenhagen, auch gewinnen kann und auch was weiterbringt. Mhm. Also ich würde das Konzept... Nein, das Konzept musst du fördern, nicht das Gasthaus.
Ja, genau. Ja? Okay, das ist ein guter Satz. Konzept fördern, nicht das Gasthaus.
Mir gefällt auch das Wort reanimieren, das heißt, es ist noch nicht tot.
Ja. Nein, absolut nicht. Absolut nicht.
Das kennen übrigens die Südtiroler wieder gut und das entdecke ich bei uns immer wieder. Die Tradition, sowas von vorhanden, aber halt zeitgemäß dann wieder die Stuben mit was anderem kombiniert. So wie du sagst, in vielen Gasthäusern stinkt es einfach nur. Es ist wohl die schöne alte Stuben, aber es gehört ein bisschen mehr dazu.
Und oft ist so ein bisschen eine Abwärtsspirale, kommt mir vor. Dann kriegst du keine Mitarbeiter mehr, dann hast du irgendwelche Leute im Service und das geht da gestern nicht mehr hin. Ja. Und oft wirklich in Südtirol oder jetzt auch in Wien, gell, was da für eine jungen Leute motiviert und perfekt am Gast arbeiten, gell?
Absolut.
Da kriegst du die Gansel halt und denkst dir, wow, da packst du keine Angst über die Jugend haben, gell?
Also natürlich noch
die sind aber auch voll.
Ja. Die sind voll.
Genau. Ja. Und die trauen sich auch was verlangen und das finde ich dann auch in Ordnung.
Ja.
Ja, cool. Also ich glaube, wir haben jetzt ein paar, also 5, 6 Sachen auch für uns, für Kärnten gehört. Wir haben ja noch heute einen Vortrag an großen, den der Marco organisiert hat mit Herrn Rosam. Aber du kannst noch was fragen. Ich werde jetzt 2 Flaschen Bio-Wein verkärnten.
Und dann lassen wir das Kind wahrscheinlich entscheiden.
Und dann entscheiden wir. Das, da stoßen wir dann noch kurz an und ich hol's schnell. Und
okay.
Du fragst noch was.
Gute Idee.
Wolfi, ich frage dich dann, das heißt, ich höre doch Zuversicht und du bist zuversichtlich, was die kulinarische Zukunft unseres Landes oder Kärnten Österreich betrifft.
Absolut, also weil ich das Potenzial sehe. Ich sehe das Potenzial, ich sehe auch den Trend der Konsumenten, also eben weniger, aber besser, vielleicht nicht so häufig, aber dann besonders gut. Ich glaube, dass die Menschen auch in sehr volatilen Zeiten, wie wir sie gerade jetzt international und überall erleben, dieses Cocooning haben. Aber Cocooning heißt nicht nur, um den eigenen Herd sich zu scharen, sondern man will ja mit Menschen zusammen sein. Das haben wir ja nach Covid besonders empfunden, dass die Menschen irrsinnig gern wieder auf Events gegangen sind, sich treffen und raus wollen. Es muss nur der richtige Platz sein, es muss das richtige Angebot sein, es muss die richtige Stimmung sein, die richtigen Vibe sein. Die jungen Leute gehen gern aus, ja, und sie gehen auch gern in der Beißel und sie gehen auch gern essen. Mhm. Das ist überhaupt nicht so, dass die nicht gern essen gehen oder so. Das ist einfach schick, ja. Aber es muss halt passen. Und man muss sich halt anpassen. Und wenn halt einer glaubt, der kann sein Gasthaus so führen wie halt vor 30 Jahren, dann ist er halt selber schuld, dem ist nicht zu retten. Und dann darf er sich auch nicht darüber wundern, wenn es den Bach runtergeht. Und da ist nicht die Politik schuld, sondern da ist er selber schuld.
Mhm. Also Herr Kerschbaumer, ich höre durchaus Zuversicht.
Cool.
Und ich glaube, man muss es richtig anpacken und du hast zwei Weine gebracht.
Genau, und das ist Zuversicht in der Weinszene in Kärnten. Wir werden beide dann noch aufmachen, gell, weil der man kann diskriminieren. Ecker Alexander oder Familie Ecker, Sternberg, Sauvignon, Reserve und Burgunder Cuvée von der Uta und von Markus Kruse am St. Georgen in Lengse. Der ist vielleicht ein bisschen schräger, der ist ein bisschen klassischer. Wir machen jetzt einmal einen, auf den zweiten trinken wir
auch. Okay.
Sie haben die Wahl.
Naja.
Sie kennen beide?
Nein, ich kenne beide nicht. Und
super,
ich würde gerne den schrägen
ja, kosten.
Sehr gut. Weil dann können wir vielleicht mit dem Sauvignon noch reparieren oder so.
Das ist ein guter Ansatz. Wofür deine Erfahrungen mit Kärntner Wein bis jetzt?
Ja, ich bin positivst überrascht. Ich bin positivst überrascht. Natürlich auch ein bisschen Klimawandel-Vorteil. Das kommt uns schon zugute. Aber Ich finde es toll, was die Kärntner Winzer in den letzten 10, 15 Jahren auch gelernt haben, sind von Jahr zu Jahr besser geworden. Und sie spielen mit, sie spielen voll mit und ich finde natürlich als Kärntner ist besonders schön, dass wir auch zunehmend ein bisschen ein Weinland werden. Erstens ist die Landschaft die schönste, die Weinlandschaft und zweitens will man natürlich, das ist ein lokales Produkt, ein Produkt aus der Region, das will man natürlich auch verkosten. Und wie gesagt, mit zunehmender Professionalität, mit besserer Technik, Kellereiwirtschaft heute, halt, ja, ja. Was muss man ja auch so sehen, das gehört ja dazu, werden wir noch ganz tolle Zeiten erleben. Also ich bin sehr optimistisch, was den Kärntner Wein anbelangt.
Super, das freut mich. Wir sind sehr optimistisch, was Kärnten angeht. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wir werden jetzt anstoßen mit dem wunderbaren Burgunder Cuvée vom Lengse. Lieber Herr Rosan,
Salute.
Herzlichen Dank.
Ich bin der Wolfi, gell?
Passt, also. Michael.
Jetzt war endlich. Passt gut.
Herr Greiner, passt. Zum Wohl. Danke für die Zeit.
Freue mich.
Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, den Zuhörenden.
Jawohl.
Und ja, wir bleiben dran und freuen uns aufs nächste Mal.
Wir freuen uns.
Auf dem Vortrag.
Wir gehen jetzt dann zum Essen, dann haben wir einen Vortrag.
Wunderbar.
Würdest du jetzt einen Engländer fragen, how do you like this wine? Er würde sagen, interesting.
Ah, okay, ja. Ich habe mir gedacht, wir geben ihm noch Zeit und dann haben wir noch vom EK Alexander was. Also, herzlichen Dank, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Servus.